zu diesem Text oder in dem dieser Text steht, erklären, sodass wir den Text besser verstehen können. Und wir sind im Madhya Lila, in diesem Vers, Chaitanya Charitamrita, und ganz kurz vorher wurde von einer Reise beschrieben, die Chaitanya Mahaprabhu gemacht hatte. Während dieser Reise, die nach Südindien führte, kam er zu dem Adikeshava-Tempel. Und das heißt, dass er bei seinem Tempelbesuch verschiedene Ehrbietungen darbrachte, Gebete aussprach und dann anfing zu tanzen. Wie wir gestern gehört hatten, verbreitete Lord Chaitanya das Yuga Dharma, das ein Vorgang, der in diesem Zeitalter zur spirituellen Erfüllung führt, hauptsächlich durch Singen und Tanzen. Und als er da sang und tanzte, waren die Leute total erstaunt, denn sie hatten noch nie zuvor solch große Ekstase bei irgendjemandem wahrgenommen, wie bei Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu den Deity gesehen hatte, Krishna auf dem Altar gesehen hatte und sich wieder ein wenig ins normale Bewusstsein zurückgezogen hatte, erörterte er dort mit fortgeschrittenen Geweihten Krishnas transzendentale Themen. Und plötzlich sagte einer, wir haben in unserem Tempel eine Niederschrift von einem alten Werk namens Brahma Sanghita. Dieses Werk hat eigentlich 100 Kapitel. Es ist allerdings nur noch das fünfte erhalten. Willst du es sehen? Chaitanya Mahaprabhu sagte, was? Ihr habt das rare Werk, die Brahma Sanghita. Bitte gebt mir dieses Buch sofort. Ich glaube, wir können das nachvollziehen, wenn wir irgendwo zu einem Tempel kommen und wir hören, es gibt dort eine Niederschrift von einem raren spirituellen Werk, was wir noch gar nicht kennen. Sofort wollen wir es sehen, mit den Händen berühren und lesen, drin lesen. Es gibt einige von uns, die sind regelrechte Bücherjäger. Nicht? Die wollen also jedes Werk, was über Krishna ist, sehen, lesen, studieren, sich Notizen machen, darüber sprechen und so weiter. So, als Brahma, als Chaitanya Mahaprabhu nun das fünfte Kapitel dieser Schrift, dieser Brahma Sanghita bekam, sahen die Leute, dass er in einen ekstatischen Gemütszustand verfiel. Das heißt hier, dass sein Körper anfing zu zittern, dass Tränen aus den Augen kamen und dass er in Trance und Jubel verfiel. All das wurde auf seinem Körper sichtbar. Und dann sprach er diesen Text, den wir eben gechantet hatten, den ich euch jetzt vorlesen möchte. Wie ihr wisst, ist heute ist ein spezieller Tag, eigentlich jeder Tag von unserem Seminar hat seine eigene Note, wie man so sagt. Aber dieser Tag findet auf einer ganz besonderen Note statt, nämlich den Brahma Sanghita Gebeten, die die Grundlage bilden für unsere, wir mal sehen, wie spirituell unsere Wanderung wird, aber also wir sind schon sehr besondere, ich glaube die Waldgeister von Sachsen wissen schon, dass wir kommen, also die Regen, der Regengott versucht gerade die Wolken hier wegzufegen, mal sehen, ob er erfolgreich wird. Heute aber die Vorlesung oder der Tag heute steht spirituell unter dem Vorzeichen der Brahma Sanghita. Hört bitte die Übersetzung und dann den wunderbaren Kommentar, der uns genau unterrichtet, was für Inhalte in der Brahma Sanghita diskutiert werden. Lord Chaitanya sagt also, es gibt keine Schrift, die der Brahma Sanghita in Bezug auf die letztliche spirituelle Schlussfolgerung ebenbürtig ist. Ja, diese Schrift ist die höchste Offenbarung der Herrlichkeit Sri Govinda, Sri Krishna. denn sie enthüllt das höchste Wissen über ihn. Da in der Brahma Sanghita alle Schlussfolgerungen kurz dargestellt werden, ist sie unter allen Vaishnava-Schriften essentiell. Also dieses Werk bildet die Essenz von allen heiligen Schriften, die sich über den persönlichen Aspekt Gottes befassen. Hier kommt jetzt die Erläuterung. Die Brahma Sanghita ist eine sehr wichtige Schrift. Die Chaitanya Mahaprabhu fand im Adi Keshava Tempel das fünfte Kapitel. In diesem fünften Kapitel wird die philosophische Schlussfolgerung des Achintya Veda Aveda Tattva, des gleichzeitigen Eins und Verschiedenseins, präsentiert. Dieses Kapitel präsentiert auch die Methoden hingebungsvollen Dienstes, die 18-silbige vedische Hymne, morgen werden einige Devotis eingeweiht in die 18-silbige vedische Hymne. Erörterung über die Seele, die Überseele und fruchtbringendes Tun, eine Erklärung des Karma Gayatri, Karma Bija und des ursprünglichen Mahavishnu und eine genaue Beschreibung der spirituellen Welt, insbesondere Goloka Vrindavan. Die Brahma Sanghita erklärt auch den Halbgott Ganesha, Gavodakshaya Vishnu, den Ursprung des Gayatri Mantra, die Form Govindas, seine transzendentale Stellung und sein Reich, die Lebewesen, das höchste Ziel, die Göttin Durga, die Bedeutung von Erhaltung, die fünf groben Elemente, Liebe zu Gott, das ursprüngliche Brahman, die Einweihung Brahmas und die sich transzendentale Liebe, die einen befähigt, den Herrn zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch jetzt schon ein gewisses Schleudergefühl im Kopf haben. So viele Themen und was ist das alles? Hört einfach nur zu. Ihr könnt daraus ersehen, dass es im Krishna-Bewusstsein durchaus um eine Wissenschaft geht, die doch ein paar komplizierte Aspekte aufweist. Es ist also kein flaches Wissen. Es ist eine Wissenschaft, kann man sagen, eine eigene Wissenschaft. Und manche von euch stehen am Anfang, fangen an, sich mit den Themen beschäftigen und ich kann zu beschäftigen. Es kann sein, dass ihr euch ein bisschen überlädt. Hört trotzdem zu, es läutert euch von materiellen Konzepten auf alle Fälle. Die Schritte im hingebungsvollen Dienst werden ebenfalls erklärt. Weiter erörtert werden der Geist, Yoga Nidra, das ist der mystische Yogaschlaf, die Glücksgöttin, hingebungsvoller Dienst in spontaner Ekstase, Inkarnation angefangen mit Sri Ramachandra, anderen Gottheiten, die bedingte Seele und ihre Pflichten, die Wahrheit über Sri Vishnu, Gebete, vedische Hymnen, Shiva, die vedische Literatur, Persönlichkeitslehre und Unpersönlichkeitslehre, gutes Betragen und viele andere Themen. Wenn ihr den Wunsch habt, all das kennenzulernen, braucht ihr euch nur an unsere Brahmanen Sadanandi und Gaurabhavani zu wenden. Die können euch das im Detail alles erklären, diese Themen. Sie haben eine Prüfung abgelegt und sind also morgen autorisierte Brahmaninnen und die können euch das dann alles erklären. Man findet dort auch eine Beschreibung der Sonne und der universalen Form des Herrn. All diese Themen werden in der Brahma Sanghita schlüssig und in kurzer Form erklärt. Hare Krishna. Namaum Vishnu Padaya Krishna Vrishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaurani Kacharine Nirvishesha Shunyavadi Prakatari Shatarine Sri Krishna Vaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Die Brahma Sanghita, die all diese Themen beschreibt, die Srila Prabhupada kurz andeutet in der Erläuterung, lässt sich auch ein wenig einfacher zusammenfassen, oder sagen wir mal, wir können einen einfacheren Überblick über die Brahma Sanghita bekommen und wissen, was in ihr beschrieben wird, wenn wir einfach drei Einteilungen sehen. Der erste Teil der Brahma Sanghita beschreibt Brahma, den Weltenschöpfer, der zu Beginn seiner Schöpfung in einem noch leeren Universum anfängt zu meditieren. In dieser Meditation hofft er, zu einer Erkenntnis zu kommen, die es ihm ermöglicht, das Universum zu schöpfen. Dazu ist ja ein bisschen nötig, genauso wie für einen Häuserbau, auch für den Ausbau des Universums ein bisschen nötig. Und der erste Teil, also der Brahma Sanghita, beschreibt, wie Brahma erleuchtet wird und zwar in zweierlei Weise. Er wird erleuchtet, wie er das Universum zu schöpfen hat, und er bekommt eine unglaubliche spirituelle Verwirklichung. Diese spirituelle Verwirklichung Brahmas wird im zweiten Teil der Brahma-Sanghita beschrieben. Wir finden dort eine ausführliche Beschreibung der spirituellen Welt über Krishna und die Geweihten in der spirituellen Welt. Es ist sehr, sehr nettehaft. Der dritte Teil der Brahma Sanghita besteht aus direkten Worten Krishnas, der Brahma darin unterweist, wie genau er den Vorgang der Selbstverwirklichung ausüben kann. Es geht also um die Erleuchtung Brahmas, eine Beschreibung der spirituellen Welt und eine Unterweisung Krishnas, wie es möglich ist, diese spirituelle Welt zu erreichen. Und dieses Werk ist so wichtig, dass Sadhakas, das heißt Menschen, die auf dem Weg der spirituellen Erkenntnis sind, empfohlen wird, jeden Tag über die Brahma Sanghita zu meditieren. Es gibt eine Form der Meditation im Krishna-Bewusstsein, die man als Mantropasana bezeichnet. Mantropasana setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Mantra und Upasana heißt Verehrung. Man kann also, indem man bestimmte Mantren chantet, Krishna verehren in der Meditation. Ich muss sagen, das möchte ich einmal ausprobieren. Wisst ihr das? Wenn ihr im Tempel lebt, in einem Tempel lebt, macht ihr das jeden Morgen. Jeden Morgen geht der Vorhang vom Altar auf. Wir sehen, haben einen Einblick auf den Altar. Wir sehen Shri Gaurinitai oder Radha Krishna oder was für Deities wir gerade verehren. Und fangen dann an mit der Mantropasana-Übung. Ich weiß, dass viele Devotees zu dieser Zeit einfach nur gucken und nicht meditieren, aber die eigentliche Idee ist, dass wir zu dieser Zeit die Mantropasana-Meditation machen. Nämlich Govindam Adipurusham Samaham Vajami. Da werden Mantren gespielt und wir singen die mit und versetzen uns, wenn wir zu den Menschen gehören, die gerne in die Tiefe gehen in ihrem Leben, in eine Meditation über Krishna. Der erste Mantra lautet wie folgt. Ich möchte alle drei Mantren versuchen, heute durchzugehen, aber ich werde auf alle Fälle jetzt mal anfangen, auf die Uhr zu schauen, denn ihr wisst, ich habe neben meinen zahllosen Fehlern auch einen anderen Fehler, dass ich ein grenzenloser Redner bin, der manchmal zu lange redet. Also, ja, wir haben jetzt 10, 15, 20, ja. Das ist ja nervös, so eine Uhr. Also, das muss irgendwie so nicht immer früher gut. Das ist ja für jeden heutigen Tag verantwortlich. Also, ein bisschen, nicht kein Englisch, ein bisschen näher rein. Das ist nämlich nicht so einfach, innerhalb von einer Dreiviertelstunde diese drei Mantras zu machen. Das ist noch so gut. Der erste Mantra heißt Chintamani. Vielleicht können wir mitsprechen, die dies können. Chintamani prakaratatmasukalpavriksha lakshavriteshu suravirabhipalayantam Lakshmi sahasra satasam brahmate vyamanam Govinda mari purusham tamaham vajami Govinda mari purusham tamaham vajami Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, den ersten Schöpfer, der die Kühe hütet, der alle Wünsche erfüllt, den Reichen, die aus Gürteln Edelsteinen erbaut sind, umgeben von Millionen von Wunschbäumen, dem immer mit großer Achtung und Zuneigung Hunderte und Tausende von Lakshmis oder Gopis dienen. Ich möchte ganz kurz durch die Bestandteile dieser Meditation hindurchgehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sich für jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch lohnt, sehr genau zuzuhören. Denn wenn ihr dann das nächste Mal vor dem Altar steht und das Govindam Adi Purusham ertönt, könnt ihr mit diesen einzelnen Shlokas mehr anfangen und besser euch in eine Meditation, in einen meditativen Bewusstseinszustand versetzen. Hier wird zuerst gesagt, dass der Brahma Govinda verehrt, den urersten Herrn der Schöpfung. Es ist sehr wichtig, dass der Name Gottes hier Govinda ist. Könnten Worte gebraucht werden. Krishna, Mukunda, Yadava, oder Paramatma, oder Brahma hätte auch sagen können, verehre Allah. Viele Namen Gottes, wie wir wissen. Aber von all den unzähligen Namen Gottes wählt er einen ganz besonderen Namen, nämlich Govinda, der sich auf einen ganz besonderen Aspekt Krishnas bezieht. Govinda bezieht sich auf den Aspekt Gottes, der den Devotis in jeder Hinsicht Freude bereitet. Govinda. Er ist die Freude der Sinne, der wahrnehmenden Sinne. Krishna ist also höchst anziehend. Er ist ein freudvoller Gott. Also, er benutzt diesen Namen. Wir hören in einem Werk namens Brihat Bhagavatamrita von einem sehr fortgeschrittenen Transzendentalisten, der auf dem Weg ist, aus der materiellen Welt heraus und in die spirituelle Welt geht. Und wir hören, dass diese Reise, die diese Seele, Gopkuma, unternimmt, eine Reise ist, die durch alle, sagen wir mal, Aspekte Gottes hindurchführt. Auf dieser Reise sieht er also Narayan, den Ursprung aller Lebewesen, in seinem Bereich, besucht Gott Rama und so weiter, und kommt schließlich in das Königreich Gottes, in das Königreich Krishnas oder Govinda. Krishna Govinda kommt dahin. Und wenn er also dort ankommt, und einen Vergleich zieht, erscheinen ihm all die Stationen, die er vorher durchreist ist, wieder, und er vergleicht natürlich, was er dort gesehen hat. Und er kommt zu der Erkenntnis, dass im Vergleich zu den Bewohnern, die um Krishna Govinda sind, im Rajadam, ne, Goloka, die Bewohner, die bei Ekunta Bewohner, fast traurig sind. Also, das mal. Und in Vaikuntha gibt es wirklich keine Trauer. Der Name Vaikuntha ist ein Ort, das für das Königreich Gottes gilt. Und es ist frei von allen Ängsten, frei von aller Trauer. Frei auch von der mentalen Ebene. Ne? Ja, es gibt sowas dann nicht. Aber trotzdem, als er in das Königreich Govinda geht, das höchste spirituelle Reich Gottes, gibt ja verschiedene Abstufungen, da merkt er, die Leute sind so zufrieden und glücklich hier. Das lässt im Vergleich dazu, sind die anderen nicht so zufrieden. Govinda. Es heißt hier, dass Krishna eine Beschäftigung hat. Er hütet Kühe. Er hütet ganz besondere Kühe, die Sorabi-Kühe. Und es gibt eine schöne Beschreibung davon, wie Krishna das erste Mal dazu, sagen wir mal, beordert wurde, Kühe zu hüten. Krishna hatte zu der damaligen Zeit, war noch sehr jung sozusagen, und seine Eltern machten ein großes Festival, als er das erste Mal rausging, um Kühe zu hüten. Von allen Teilen Vrindavans kamen Leute mit Geschenken an, um Krishna zu beglückwünschen. Manche brachten einen Stoff mit, den man brauchte, Kühe zu hüten, Seile, die man braucht, um den Kühen die Beine zusammenzubinden, damit man sie melken kann und sie nicht ausschlagen. Und Mutter Yashoda hatte etwas ganz Besonderes dabei. Sie brachte für Krishna kleine spitze Schuhe, die so nach oben gingen, und die mit Diamanten besetzt waren, sodass er sich, wenn er durch den Wald von Vrindavan gehen würde, nicht die Füße, die nackten Füße auch schlagen würde. Und dann hatte sie noch einen Diener beordert, der einen wunderschönen juwelenbesetzten Schirm trug, sodass Krishna gegen die Sonnenstrahlen gehütet wurde. Krishna jedoch sagte, kann ich nicht annehmen. Ich will nicht mehr haben als meine Kühe. Besser noch Kälber, er hatte seinen Kälber, weil Krishna sehr klein war, hatte er Kälber. Also nur wenn du all meinen Kälbern Schuhe gibst und einen Diener mit einem Schirm, kann ich dein Geschenk annehmen. Und das war nicht so einfach. Denn vergesst nicht, wir haben hier die spirituelle Welt. Das ist nicht eine Kuhherde aus 50 und Kälbern. Das sind Krishnas, also die Herde seines Vaters betrug 900.000 Kälber. Also Krishna hatte so 100.000 Kälber versorgt. 190.000 Kälber. Also ungefähr in dem Dreh, wie man das schön sagt. So 100.000 mal 4 macht 400.000 juwelenbesetzte Schuhe. Das ist also nicht ein billiges Unterfangen. Da muss man schon ganz schön ranlangen, das ist, was man lebt, wenn man denn so viel hat. Und es waren Juwelen, die eigentlich nicht bezahlbar waren, um die es da ging. Und dann ein Diener für jede Kuh mit Schuhen. Wir können nicht rechnen, also was ist da der Kostenvoranschlag für die eine solche Bestellung? Wo gibt es überhaupt ein Land? Bei Amrita. Amrita handelt mit Turinen und Diamanten. Bei Amrita. Amrita könnte ein Kostenvoranschlag machen. Nee, also das ist zu teuer. So, ja. Mutter Yashoda sagte, das ist unmöglich, wir sollten das machen. Also, na, Krishna, dann kann ich auch die Schuhe nicht annehmen und fünf Sterne. Und dann sagte Krishna etwas, was selbst Olaf aus dem Schlaf schrecken wird. Ja, stimmt. Entschuldige, Olaf, aber es ist so gut, das musst du einfach hören. Sonst ist mir böse danach. Krishna sagte, Dama Rakshati Rakshataha. Das ist ein Satz, der sehr wichtig für euer solches Leben sein kann. Jemand, der Dharma beschützt, wird vom gleichen Dharma geschützt. Wenn du dich nach dem Dharma richtest, den universalen Gesetzen, werden dich diese Gesetze beschützen und tragen. Ich muss immer daran denken, dass Krishna ist als ein transzendentaler Kuhhirtenjunge bekannt, der diese Kühlhütte. Heutzutage werden sie in großen Mengen geschlachtet. Krishna ist so besorgt um seine Tiere, dass er nicht mehr annehmen will für sich, als er auf den Kühen machen kann. Heutzutage wollen die Menschen leben und die Kühe wollen sie schlachten. Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Und deswegen leben wir in einer sehr gegenteiligen Gesellschaft. Mit sehr heiklen sozialen Umständen. Auch in unserem Leben müssen wir lernen, das Dharma zu beschützen. Wir sind die Bodhis. Wir sollen zum Beispiel sehen, dass wir immer die Wahrheit sagen und nicht lügen. Dass wir versuchen, anderen Gutes zu erweisen und sie nicht zu verletzen. Und wir sollten dharmisch leben, nach dharmischen Regeln. Und wenn wir das tun, werden wir beschützt werden von dem Dharma und ein sehr glückliches und ausgewogenes Leben führen. Wenn wir aber nicht nach dem Dharma leben, werden wir nicht diesen Schutz haben und auf uns gestellt sein. Und nicht immer erfolgreich sein, das ist klar. Ja, dann wird als nächstes gesagt, er wohnt in einem Reich, das aus Vierteln Edelsteine erbaut wird. Diese Vierteln Edelsteine heißen auch Chintamani-Steine und sind in der Lage, alle Wünsche zu erfüllen. Trotzdem fällt auf, dass die Bewohner von in Krishnas Reich Goloka Vrindavan sich nicht wünschen. Sie benutzen diese wunscherfüllenden Steine nicht, um sich irgendwelche Wünsche zu erfüllen. Und ihnen ist das sogar gleichgültig, dieser materielle Reichtum. Denn das Reich, in dem sie leben, ist ein Reich der Liebe. Liebe ist dort wichtig, nicht Reichtum. Es heißt, dass sie diese Steine benutzen als Türstopper. Die großen. Wenn eine Tür aufgeht, dann braucht man einen Türstopper, damit er sich gegen die Wand schlägt und der Türkopf in die Wand haut. Ich weiß nicht, ob die hier auch Türstopper haben. Haben wir nicht. Wir sind sehr arm. Und die kleineren Steine benutzen sie für ihre Sandalen bei den Zehennuppel. Der Zehennuppel von den Sandalen ist also mit einem Stein. Was ein Zehennuppel ist, könnt ihr nur verstehen, wenn ihr aus Hamburg kommt. Ich kann das nicht anders ausdrücken. Leider, ich bin nicht so gut in der Deutschen, in Hochdeutsch. Also es wird da zum Schuhzeug verwandt. Das liegt an einem ganz besonderen Geheimnis, was ihr verstehen müsst, wenn ihr die spirituelle Welt verstehen wollt. Hier in dieser Welt ist jeder verrückt danach, Reichtum zu bekommen. Jaut, wo ist das wieder Jaut? In der spirituellen Welt geht es nur um Liebe. Gibt im Chaitanya Charitamrita eine unglaubliche Beschreibung davon, wie sich Swarup Damodar und Srivas miteinander unterhalten. Hier, Srivas, Identitätswörter, die Identität ist die Narada Munis. Und Narada Muni verehrt Narayan. Er ist also sehr interessiert an der prachtvollen Verehrung Gottes. Und Goloka Vrindavan, den Bereich, über den wir uns jetzt Gedanken machen, gibt es keine Pracht. Es ist eine landschaftliche, eine Landschaft, eine Waldlandschaft. Da es dort nicht um Achtung und Ehrbietung und all den Zeichen einer prachtvollen Verehrung geht, sondern es geht dort um eine liebevolle Verehrung, wo der Aspekt der Süße, Liebe ist Süße, viel wichtiger ist als diese prachtvollen Attribute. So, ich bin etwas ausführlich, merke ich gerade, aber war so. Es gibt ja in Puri, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das in Kürze schildern soll, aber ich versuche es trotzdem. In Puri ist es so, dass Lord Jagannath ja einmal im Jahr aus seinem großen Tempel, der die Vaikuntha-Welt repräsentiert, herausgebracht wird auf einem festlich geschmückten Festwagen und dann nach Vrindavan, der ländlichen Welt, gezogen wird. Und irgendwann dann kommt Lakshmi aus dem Tempel mit einem Wagen und will Jagannath zurückholen in seine Vaikuntha-Welt, wo er als Narayan mit Lakshmi da ist. Sie toleriert nicht, dass er so lange in Vrindavan bleibt. Und das ist dann ziemlich heavy, wird das auch gefeiert. Die Diener Lakshmi haben Stöcke und gehen jetzt also die Diener Jagannath an, die dafür verantwortlich machen, dass ihr Herr also nach Vrindavan umgezogen ist und sozusagen sie verlassen hat. Das geht richtig heavy zu. Und es wird jedes Jahr in Jagannath Puri auch so gespielt. Die Diener Lakshmis kommen dann an und da ruft den Wald, man schaut, jetzt wird's hart. Und die bringen dann die Diener Jagannath in die Knie und zwingen jetzt die Diener, ihren Meister wieder zurückzubringen zu dem großen Tempel, der eben diese Vaikuntha-Welten repräsentiert. Folgt ihr mir? So, Srivas, der das sieht, kann sich nicht mehr halten vor Lachen, als er das sieht. Und sagt, seht, meine Göttin des Glücks, Lakshmi, wie machtvoll sie ist. Sie sitzt auf einem Thron aus Juwelen und gewinnt die Schlacht. Jagannath muss kommen. Und er lacht. Und ist wahnsinnig enthusiastisch, weil er ist ein und geht in die Mut von Narada Muni, der ein Vaikuntha-Bhakta ist. Sri Chaitanya bittet daraufhin Swarup Damodar etwas zu sagen. Er sagt, du bist ein Bewohner von Vrindavan. Antworte jetzt auf diesen Vaikuntha-Vasi, den Bewohner von Vaikuntha. Swarup Damodar sagt, in Vaikuntha mach es so sein, dass der Thron Lakshmi aus Juwelen besteht. Aber bei uns in Vrindavan besteht der Boden aus Juwelen. Es ist also besser in Vrindavan. Auch nach dem Kriterium des Reichtums gesehen. Und dann sagt er, die kleinen Juwelen werden im Schulzeug gebraucht und die großen Juwelen als Türstopper. Warum? Weil sie da nicht wichtig sind. Juwelen, wenn man Juwel als Türstopper nimmt, dann gibt man nicht viel. Mit Loch ist nicht so wichtig. Er kann die Tür stoppen. Und er sagt dann weiter, er spricht dann über Vrindavan. Aber was er sagt ist, dass der Reichtum Vrindavans dort bedeckt ist. Verdeckt ist sogar. Denn, nochmals, es geht dort nicht um Reichtum. Keiner beachtet den Reichtum. Prabhupada hat uns diesen Aspekt von David einmal dargestellt, indem er sagte, wenn man, wenn jemand mit Liebe versehen ist, dann ist ihm alles, was mit Reichtum und Position beim anderen zu tun hat, völlig gleichgültig. Und er gab das Beispiel von einem Minister, der nach zu einem englischen Premierminister kam. Er hatte eine Verabredung und der Sekretär kam heraus und sagte, es tut mir leid, Sie müssen warten. Ich bin noch ganz aus Amerika eingereist. Sie müssen warten, der Premierminister Gladstone ist im Augenblick in einem sehr wichtigen Treffen. Und der Minister wartete aus Amerika, ein großer Vertreter einer Superpower, wie sagt man in Deutsch, Supermacht. Schließlich konnte er sich nicht mehr im Zaum halten. Er machte die Tür einen Spalt auf und schaute, was für ein wichtiges Treffen da der Minister Gladstone hatte, sodass er ihn warten ließ. Und was er sah, hat ihn total erstaunt. Er sah den Minister Gladstone auf allen Vieren neben seinem Schreibtisch, schwitzend, mit hochrotem Gesicht, völlig am Ende. Und sein kleiner Enkel saß auf ihm drauf und sagte, schneller, du lahmes Pferd, schneller. Und auf neue galoppierte er wieder los, um dem Enkel da also Freude zu machen. Der große Minister war also beschäftigt damit, einen liebevollen Austausch mit seinem Enkel zu haben. Und das war ihm viel wichtiger, als über $1 Million zu sprechen. Oder was für Verträge, die machen ja Milliardenverträge manchmal. Das war ein wichtiger. Geld ist uninteressant, wenn Liebe da ist. Hare Krishna. Und deswegen macht es den Devotees nichts aus, arm zu sein. Kein Problem. Wenn Liebe im Herzen ist, kein Problem. Hare Krishna, wie unser James, der hat einen zerrissenen Chakra. Kein Problem, oder? Also, so ist es bei Krishna. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, den ersten Schöpfer, der die Kühe hütet, der alle Wünsche erfüllt, in Reichen, die aus spirituellen Edelsteinen erbaut sind, umgeben von Millionen von Wunschbäumen. Das sind viele Wunschbäume. Wollt ihr mal von einem Wunschbaum hören? Oder ist es zu viel schon? Geht es noch? Gut. Ich möchte euch aus dem raren Werk Vrindavan Mahimamrita vortragen. Ich bringe meine respektvollen Ehrbietungen den Bäumen in den Wald von Vrindavan dar. Diese Bäume haben viele transzendentale Früchte. Sie haben verschiedene transzendentale Formen und erscheinen und verschwinden je nach Bedarf an verschiedenen Orten. All das tun sie, um Sri Sri Radha und Krishna Freude zu bereiten. Mögen die Bäume von Vrindavan, die liebevolle Devotees von Sri Sri Radha und Krishna sind, uns in jeder Hinsicht segnen. Sie bewegen sich, indem sie ihre Zweige in den Brisen bewegen. Sie lächeln und lachen, indem wunderschöne Blumen in ihnen zum Erblühen kommen. Sie rezitieren Gebete, indem sie die Vögel auf ihnen kuhlen lassen. Was immer das ist, also so. Singen lassen. Und sie bringen ihre Ehrbietung dar, indem sie ihre Zweige, die mit schweren Früchten beladen sind, auf den Boden legen. Mögen mir diese Bäume von Vrindavan transzendentale Glückseligkeit bereiten. Auch wenn ihr heute zu den Vrindavan-Bäumen geht, die da sind, und sie einmal als bewusste Wesen seht, könnt ihr zu ihnen beten und sie werden euch eure Gebete erfüllen. Das ist so ein Geheimnis der Pilger, die nach dem Dasein gehen. Hier umarmen die Bäume. Oh, komm an meine Brust. Und beten zu den Bäumen. Ja. Und diese Bäume können Wünsche erfüllen. Sie sind bewusste Wesen. Oft haben wir gehört, als in Vrindavan Bauvorhaben von Devotis waren, die da ein Haus bauten und dazu einen Baum umsägen mussten. Die Devotis, sehr oft kamen die Bäume zu ihnen in einer Form und sagten, bitte segne mich an. Ich stehe hier seit schon ein paar hundert Jahren und meditiere über Radha und Krishna. Segne mich nicht an. Manche Devotis haben das dann ignoriert. Und haben die Bäume trotzdem angesägt von den Darin, als plötzlich ein Blutschwall aus schwarz-rotem Blut daraus goss. Und wir hören, dass manche Familien, die das taten, die da bauten und Bäume umsägten, dann danach plötzlich erkrankten und verstarben. Selbst auf dem irdischen Bereich sind diese Bäume nicht verstorben. Wenn ihr in Vrindavan seid, also tut nie das, was Hunde im Westen bei einem Baum machen. Also, das wäre respektvoll sein. Die haben also wirklich ein sinnvolles Bewusstsein. Wir hören von den Bäumen von Vrindavan, dass man wirklich alles von ihnen bekommen kann. Das sind Wunschbäume. Man wünscht sich etwas. Man bekommt nicht nur Früchte, sondern alles kann in Erfüllung gehen. Das sind die Bäume in Goloka Vrindavan. Und selbst auf dieser Ebene sind diese Bäume da. Ja, und dann wird von den Hunderten und Tausenden von Lakshmis oder Gopis gesprochen, die Krishna dienen. Jeder will den Gunst der Göttin Lakshmi haben. Krishna wird von Tausenden von ihnen verehrt. Alle Krishna. Wir nehmen jetzt noch ein Vers dran. Vielleicht heute Abend nehmen wir den dritten Vers dann ran. Bitte wiederholt mit mir.
Venum Vanantam Adavindadalayatasham Bahavatam samatitam bodhasundarangam Kanda pakotika maniya vishesha shomam Govinda mari purusham tamaham rajami.
Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der meisterhaft auf seiner Flöte spielt. Mit blühenden Augen gleich Lotusblütenblättern, dessen Haupt die Faunfeder schmückt, dessen Gestalt der Schönheit angehaucht ist mit der Farbe blauer Wolken und dessen einzigartige Lieblichkeit Millionen von Liebesgöttern betört. So eine schöne deutsche Sprache. Dessen Gestalt der Schönheit angehaucht ist mit der Farbe blauer Wolken. In diesem Vers hören wir von den besonderen Tributen, die Krishna hat. Wir haben von seinem Reich gehört. Jetzt hören wir von den besonderen Attributen Krishna. Was sind die besonderen Attribute Krishna? Wer weiß eines oder zwei? Er trägt immer die Flöte bei sich. Er hat eine Frauenfeder entzogen. Olaf. Er hat das Kaustuba-Juwel. Er ist immer von liebenden Geweihten umgeben. Er hat eine dreimal geschwungene Form. Kannst du uns das erklären, wie ist eine dreimal geschwungene Form? So. Ja. Also der erste Schwung ist bei den Knien. Krishnas rechter Fuß ist vor dem linken, das heißt der linke Fuß ist unter dem rechten Knie. Dann an der Hüfte ist er nochmal geschwungen und dann bei den Schultern. Ja, Tribhanga, die dreimal geschwungene Form. Ja.
Ich besitze alle sechs Böden.
Er besitze alle sechs Böden. Er hat einen wohlriechenden Duft. Wegen Parfüm oder was? Das kommt so. Ja.
Deine Augen sind wie Lotusblütenblätter.
Deine Augen sind wie Lotusblütenblätter. Mario, was würdest du sagen? Er hat die Farbe einer Monsunwolke. Ja. Er hat das Gewasserzeichen auf der linken Brustseite als Glücksstern. Du bist also sehr im Detail informiert. Den Nudolab, also. Ja. Wusste ich gar nicht, dass du so detailliertes Wissen besitzt. Ja.
Eine
Blumen gelandet ist. Es riecht einen gelben Dofi. Oh, wir kriegen ja einige Aspekte zusammen. Aha. Seine Augen gehen hin und her, als die Bachstelzen zu fliegen. Und schauen seine Dofi an. Weiß. Wie bitte? Ja, das ist erstmal, aber so voll mit Überraschung. Ihr habt sehr viele Attribute herausgekriegt. Es gibt jedoch vier, die ganz besonders sind. Und zwar einmal hat Krishna immer seine Transzendenzflöte. Wenn ihr euch mal umschauen möchtet, auf dieses Bild, das ist ein besonders schönes Bild, wo Krishna wirklich so als Flötenspieler auftritt. Ne? Man sieht richtig, er nimmt das sehr ernst und ist richtig dabei. Die zweite ist, dass er umgeben ist von Devotis, die durch ihre ganz besondere liebevolle Neigung hervortreten. Die wenden sich in dieser ganz unkomplizierten Liebe an ihn. Diese Liebe, wo nicht die Achtung und der Respekt im Mittelpunkt steht, sondern einfach diese Süße der Liebe. Jetzt, die dritte Eigenschaft ist, warte mal, Lila Madhurya, dass er von dass er außergewöhnlich anziehende Spiele ausführt. Lila Madhurya und diese ehrliche Beziehung, die die Devotis mit ihm haben. Hm? Vertraute, liebende Beziehung. So, jetzt lass uns ganz kurz durch diese Dinge hindurchgehen. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der meisterhaft auf seiner Flöte spielt. Krishnas Flötenspiel hat zwei Aspekte. Der Aspekt, der sich dieser Welt zuwendet, ist, dass alles aus dem Klang von Krishnas Flöte hervorgegangen ist. Alles. Das feinste aller Elemente ist Klang. Nicht, was sich im Äther bildet. Und aus dem Äther kommt das Luft, Wasser, Luft, Feuer, Wasser, Erde hervor. Nicht? Diese Elemente, die Bausteine von allem. So Krishnas Flöte ist die Ursache von allem, auch von dieser Welt. Das haben auch Physiker herausgefunden, schon auf ihre Art und Weise. Die haben es nur nicht aufgeschnappt, Blöde gezogen. Nicht alle Physiker jedenfalls. Der Data schon. Sie wissen, dass in der letzten endgültigen Form diese Welt ja zweierlei hat. Schwingung und auch das Teilchen. Das ist diese Schwingung, die alles hält. Oh, das ist die Schwingung letztendlich ausgestattet wird. Diese Flöte hat aber auch einen Aspekt, der sich auf die Lilas in der spirituellen Welt bezieht. Krishna ruft durch seine Flöte die Devotee. Jeder einzelne Devotee hört die Flöte von Krishna anders. Einmal sagt er, Krishna ruft auf seiner Flöte die Devotees und Radharani hört ihren Namen, Lalita hört ihren Namen. Und die kommen dann zu Krishna und sagen, warum musst du das so öffentlich machen, dass du nur meinen Namen rufst? Letztendlich sagt lieber Goswami, sollten wir als Lebewesen alle den Ruf von Krishnas hören und darauf reagieren und herbeikommen. Krishnas Flöte spielt so ekstatische Melodien, dass die festen Dinge flüssig werden und die flüssigen Dinge fest vor Ekstase. Die Steine fangen an zu schmelzen. Und wenn Krishnas Kühe darüber gehen oder Krishna darüber geht, hinterlässt das einen Fußabdruck. Wenn Krishna dann weiter weg ist, erstarren die Steine wieder und haben aber immer noch den Fußabdruck gefangen in sich. Ihr könnt heute in Vrindavan diese Steine sehen, die den Fußabdruck von Krishna und Krishnas Kälbern haben. Als Krishna gegenwärtig war, hat er das gemacht. Wenn seine Kühe also durstig sind und vor einem Berg stehen, braucht Krishna nur auf der Flöte zu spielen und dann trinken sie. Und wenn Krishna in Vrindavan die Yamuna überqueren will mit den Kühen, braucht er nicht, sie nicht da durchwarten zu lassen, denn manchmal ist es zu tief, er spielt auf seiner Flöte und die Yamuna erstarrt und dann gehen die einfach über. Also alles, was fest wird, wird flüssig und umgekehrt, was flüssig ist, wird fest. Krishna hat blühende Augen, die sind so wie Lotusblütenblätter. Sehr, sehr schön. Krishna war so schön, heißt es, dass wenn die Frauen und die Männer ihn sahen, dann fielen sie in Ohnmacht zu Boden nieder. Krishna ist so schön, dass selbst Krishna von seiner Schönheit angezogen ist. Einmal ging Krishna inszenierte Narada Muni ein Theaterspiel für Krishna in Dwaraka. Und er selber hatte dafür gesorgt, dass der Krishna-Darsteller genauso aussah wie Krishna. Und als Krishna, also wie Krishna, also wunderschön, als Krishna diesen Darsteller sah. Er saß in der Zuhörerschaft auf dem Sessel, fühlte er sich angezogen zu dem Darsteller, stürmte auf die Bühne und umarmte ihn, weil er so schön war. Und fragte, ist er ich oder bin ich er? Er war verwirrt. Und einmal, als Krishna sich in einer Juwelensäule sah, in sein Spiegelbild sah, da entwickelte er so große Zuneigung, dass er das Spiegelbild umarmte. So schön ist Krishna. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, weil es gibt kaum Schönheit in der Welt. Wer ist besonders schön? Bhakta Priya. Eigentlich, das macht einen verlegen, wenn man was besonders schön dargestellt wird. Doris. Eigentlich, man wird sofort verlegen, wenn man. Besonders schön gibt es in dieser Welt nicht. weil dieser physischen Körper, natürlich, man kann in allen eine Schönheit finden. Man kann sagen, Würmer sind, dieser Wurm ist schöner als jener, dieser Schmetterling ist schöner als jener, Madonna, das ist ein weiblicher Popstar, ist schöner als, was weiß ich, ich kenne mich jetzt nicht so aus, das ist noch eine schöne Frau dieser Welt. Königin Elisabeth. man könnte also so relative Vergleiche anstellen. Und da ist kein Ende zu finden. Man müsste sich dann einigen auf die Maßstäbe für Schönheit, die ja auch unterschiedlich sind. Also in dieser relativen Welt. Aber Krishna ist so schön, dass eben alle sich angezogen fühlen. Es gibt niemanden, der nicht angezogen ist zu Krishna. Es geht nicht. Weil es ein absoluter Maßstab und nicht ein relativer Maßstab von Schönheit ist. Was gibt es noch? Er hat, das ist wie was Marion gesagt hatte, seine Gestalt der Schönheit ist angehaucht mit der Farbe blauer Wolken. Trotzdem heißt Krishna auch Syama Chandra, nicht? Das ist wertlich, aber leuchtend, das heißt. Die Farbe, also der Vergleich, der aus dieser Welt gegeben wird, um Krishnas transzendentale Schönheit zu beschreiben, ist eine Gewitterwolke, die von einem Blitz erleuchtet ist und somit aus sich selbst herausleuchtet. Aber das sind wirklich Beschreibungen, die auf Krishna hinweisen sollen. In den Heiligen Schriften wird das Beispiel gegeben von einem Baum, der verschiedene Äste hat. Und jetzt kommt ein Mann und will seinem Sohn erklären, wo der Mond ist. Er sagt, schau in diesen Baum, zwischen dem zweiten Ast und dem dritten Ast findest du den Mond. Natürlich ist der Mond nicht da. Aber wenn der Sohn in diese Richtung schaut, so kann er ein Verständnis darüber haben, wie der Mond aussieht. So ist es auch mit Beschreibungen, wo wir Dinge aus dieser Welt nehmen. In diesen Beschreibungen, da benutzen wir irdische Dinge, aber wir sollten niemals denken, dass Krishna auch die gleichen Grenzen hat, wie alles, was irdisch und weltlich ist. Es gibt nur eine ungefähre Richtung an, in die wir schauen müssen, um Krishna zu verstehen. Und es heißt zum Schluss, dass Krishnas Form, die Schönheit und einzigartige Lieblichkeit von Millionen von Liebesgöttern bezwingt. An dieser Stelle möchte ich abschließen, indem ich euch ein bisschen schildere, wie die Liebesgötter wirken. Es ist sehr interessant zu sehen, dass wir in unserem westlichen Kulturkreis das Verständnis haben, dass der Liebesgott ein kleiner Pralabube ist, Amor heißt er. Kennt ihr das schon? Der einen Pfeil hat und der dann einfach hinter so Bäumen steht und Leuten Pfeile ins Herz schießt. Das gleiche Verständnis, dies ist ein Verständnis, was letztendlich aus dem indischen, der Spiritualität, indischen Spiritualität entliehen ist, wo der Liebesgott auftritt mit der Form, wie Kamadev heißt er, und er hat in seinem Arsenal 5 Pfeile, mit denen er schießt. Der erste heißt Mohana. Wenn der Mohana-Pfeil eintrifft, dann wirkt er auf das Gemüt so aus, dass man Faszination an anderen empfindet. War ich schon mal verliebt? Man ist dann so fasziniert und ist bereit, über alle anderen Eigenschaften hinwegzugehen. Man ist einfach so fasziniert. Die Art und Weise, wie die Person geht, wie sie ein Wasserglas hält und ausleert. Also alles ist einfach faszinierend. Von vorne bis hinten und in der Mitte auch. Der nächste ist Stambana. Das heißt, dass die Aufmerksamkeit ist so ähnlich, ganz und gar gebunden ist an diese Person. Die Aufmerksamkeit erstarrt, also man wird blind für alles andere und jeden anderen. Unmada heißt, dass man regelrecht berauscht ist, das ist der dritte Pfeil, und Shoshana ist der vierte Pfeil, der führt zu intensiver hingezogen sein. Der Brahmachari merkt also, wenn die Brahmacharini in den Raum tritt, merkt er das und fühlt sich hingezogen. Und dann kommt schließlich Tapana, dass man entflammt. Sagt man das in Deutsch? Man entflammt. Mein Herz entflammt. So, das sind fünf Pfeile, die vom Liebesgott abgeschossen werden. Manche junge Leute erfahren das in ihrem Leben plötzlich, dass sie von einem, zwei, drei oder allen fünf auf einmal getroffen werden. Und die wundern sich dann plötzlich, dass die gleiche Person vielleicht nur ein Jahr später also so normal erscheint. Normal. Wie jeder andere Mensch auch. Sie wundern sich. Es liegt daran, dass eben diese Pfeile im Augenblick nicht im Herzen sitzen. Nicht? Also die Karmadev kann nicht von morgens bis abends schießen, für fünf Jahre. Man ist also im Augenblick nicht getroffen von einem dieser Pfeile. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig für Menschen, die eine reife Beziehung eingehen wollen, dass sie das nicht tun, nur aufgrund dieser fünf Pfeile. Die nicht laufend da sein. Die Faszination wird weggehen, das Entflammtsein wird weggehen, diese Aufmerksamkeit, die man dem anderen gibt, wird weg sein. Man muss sich dann überlegen, was sind reife Grundlagen, um eine Beziehung zu führen. Was ist das Ziel einer solchen Beziehung? Auf dem spirituellen Leben ist es, das ist klar. Man will gemeinsam sich unterstützen, um Krishna bewusst zu werden. Das kann ein sehr gutes Ziel sein und kann Menschen dann langanhaltend verbinden und nicht nur kurze Zeit verbinden, sodass die Menschen danach eine kleine, wie soll ich mich ausdrücken, eine kleine, dann die Ehe nur oder zusammen als eine langweilige Pflichterfüllung sehen. Wie das nun mal in den meisten, also in vielen Ehen, würde ich mal sagen, also so genau kenne ich mich nicht aus, ich soll da vorsichtig sein, aber ich habe gehört, es soll in vielen Ehen oft dazu kommen. So, Krishna nun, deswegen haben wir diesen, Krishna nun hat diese einzigartige Schönheit, hat aber natürlich auch so viele Eigenschaften, dass er Bhakta Vatsala ist, der gütige Freund seiner Devotees, sodass er uns in jedem Fall einnimmt. Das heißt, dass Krishnas hat fünf Pfeile. Einmal seine Form, die den Devoti total fasziniert. Dann den wunderschönen, lieblichen Klang seiner Sprache, die den Devoti total an sich bildet. Der nächste Pfeil ist der wunderschöne Duft, der von ihm ausgeht. Wird genau beschrieben. Also es ist eine Mischung aus Moschus, Aguru, das ist ein bestimmtes Holz, das man reibt, und Sandelholz und Kampfer. Das ist eine ganz spezielle Kombination. Man müsste vielleicht mal, es gibt sogar einen Text in der, könnten wir eigentlich in der Vedenakademie mal herausfinden, da werden die Anteile genannt von diesen Substanzen, das könnt ihr ja mal mischen. Und dass man mal eine Idee hat, so ein Blick durch das Geäst des Baumes auf den Mond. Ne? Wichtig, dass wir diese Beschreibung wirklich als Geäst im Baum sehen. Nicht in die Richtung sehen. Das nächste ist seine Berührung, wenn man Krishna berührt. Und schließlich sogar Krishnas Geschmack. Das sind die fünf Pfeile. Das heißt, dass Krishna so wunderschön ist, und damit möchte ich enden, dass diejenigen, die ihn einmal gesehen haben, Brahma, den Schöpfer, verfluchen dafür, dass er Augen geschaffen hat, die blinken. Denn im Augenblick des Geblinkes kann der Devoti nicht mehr Krishna sehen. Das können wir uns nicht vorstellen. Man hat sich schon so gewöhnt ans Blinken der Augen. Aber wenn man Krishna sieht, empfindet man das als eine Störung. Für diesen Bruchteil einer Sekunde kann ich nicht Krishna sehen. Es ist schlimm. Warum weiß der Schöpfer nicht, wie man Augen schafft? So begeistert ist man. Wenn ich euch jetzt sehe, sehe ich euch alle blinken. Aber man wird sich ja gar nicht bewusst über das Blinken, wenn man nicht darüber bewusst wird, wenn man sich das nicht bewusst macht. So, das sind die wunderschönen Schönheiten von Krishna. Hier werde ich aber jetzt enden, weil wir einen schönen Tag vor uns, noch einen spirituellen Wandertag haben. Ich werde vielleicht auf der Wanderung, so mache ich das, da bereite ich den letzten Text vor von unserer Meditation. Die letzte Meditation ist nämlich eine philosophische Meditation. Dies war eine Meditation über Krishna, die sehr viel mit Liebe zu tun hat. Jetzt kommt eine sehr philosophische Meditation. Aber die werden wir vielleicht auf dem Spaziergang mal sehen. Gut, ich würde Folgendes vorschlagen bei dieser Vorlesung, dass wir jetzt keine Fragen und Antworten machen, wie wir es sonst machen, weil wir möchten rechtzeitig loskommen und wir werden ja noch ein Frühstücksportal zu uns nehmen. Ich möchte jetzt Nishinga Priya bitten, uns kurz noch einige Informationen zu machen. Ich habe nämlich Nishinga Priya und einen sehr liebenswürdigen Freund Krishna, den Matthias, den ihr auch noch kennenlernen werdet, gebeten, die Reise vorzubereiten und bin selber ganz gespannt, wo wir hingehen werden und so weiter. Wir wissen im Augenblick nur Nishinga Priya und Matthias heißt er.
Ja, Matthias. Ne? Ja, gut. Ich möchte also nur mal jetzt im Augenblick paar praktische Hinweise geben für die Wanderung heute. Wir werden hoffentlich einigermaßen schönes Wetter haben. Aber sollte es zwischendurch mal regnen, wird das auch kein Problem sein, weil es ist ja so wir werden drei Stationen oder haben unterwegs. Und ich wollte noch darauf hinweisen, wem das zu kühl ist, da so zu sitzen, dann würde ich bitte eine Isomatte oder ein Kissen oder was auch immer mitnehmen. Das Mittagsportal wird heute auch in zwei stattfinden. Wir haben dafür Lunchpakete vorbereitet. Die werden entweder jetzt schon fertig sein oder spätestens, wenn wir losgehen, sodass sich jeder dann einen von diesen Lunchpaketen nimmt und dann mitnimmt ist, also braucht auch eine Tasche, um das Lunchpaket dann irgendwo zu verstauen. Und ganz wichtig ist, weil da hat auch das letzte Mal ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, zieht euch gute Schuhe an, weil wir laufen, das ist ein ganz schönes Stückchen. Das ist dann nicht so praktisch.
Also nicht schlappen.
Wenn ihr da irgendwelche Schlappen anhabt.
Aber auch kein Dhoti.
Ob ihr, also wie ihr nun gehen wollt, ob ihr im Saal oder Dhoti oder ob ihr in Hose gehen wollt, ja, überlasse ich euch. Ihr seid ja alle alt genug klettern, wenn man nicht nehmen. Aber der Waldboden ist natürlich sicherlich durch den vielen Regen ein bisschen aufgeweicht. Also es könnte durchaus ein bisschen schlammig werden unterwegs.
Wir gehen also von den herkömmlichen Wegen ab. Es sind nicht befestigte Touristen, Stein ausgelegte, geteerte Luxuswege.
Wie ganz für, genau. Ja, ja, und es ist jetzt 9:05. Wir treffen uns dann 10:30 in diesem Innen.
In dem Hof, ja.
Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr entweder Ishan ansprechen.